Paulus Vortragskassette 1080. Sie hören Karl Geier über das Thema Die Weltreiche und das Gottesreich. Nürnberg, April 1954. Der Schluss des Vortrags fehlt leider aus technischen Gründen. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Nun lautet unser Thema für heute Abend die Weltreiche und das Gottesreich. Die Weltreiche, Mehrzahl, das Gottesreich, Einzahl. Zur Begründung dieses Themas lese ich zwei Stellen aus der Schrift. Die erste können wir sowohl aus dem Matthäusevangelium nehmen, als auch aus dem Lukas-Evangelium. Es handelt sich um jene Stelle, da der Satan den Sohn Gottes auf einen hohen Berg führt und ihm in einem Augenblick alle Reiche der Welt zeigt und ihm dann sagt, ich lese sie nach Lukas 4, Vers 5 und 6. Die Parallele dazu ist in Matthäus 4, Vers 8 und 9. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Da steht das Wort alle Reiche auch in der Mehrzahl. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Und wenn irgend ich will, gebe ich sie. Es wäre allein der Mühe wert, hier einmal, wenn die Zeit ausreichen würde, nachzusuchen, inwieweit der Satan hier die Wahrheit gesagt hat und inwieweit er Wahrheit und Lüge hier mischt. Denn auch die Dämonen sagen manches Mal die Wahrheit. Wenn ihr in Apostelgeschichte 16 lest, wie die Macht mit dem Wahrsagergeist hinter Paulus und Silas herlief und schrie, diese Menschen sind Knechte, im Grundtext genauer Sklaven, Gottes des Höchsten und verkündigen euch den Weg des Heils. Da haben diese Dämonen, die aus der Macht redeten, wirklich die Wahrheit gesagt. Diese Menschen, Paulus und Silas, sind Knechte Gottes und verkündigen euch den Weg des Heils. Aber dort ist Paulus so keusch und so zart und so vom Geiste geleitet, dass er sagt, der Weg des Heils ist ein Weg der Wahrheit. Der kann aus einem Lügenmund nicht verkündigt werden. Ich sage das zur Erklärung dazwischen, denn er breitet einfach diese Dämonen aus der Macht. Er will nicht, dass diese beiden Linien, die Verkündigung des Reiches Gottes, des Wegs des Heils, am Anfang in zwei parallelen Linien läuft, nämlich er verkündigt den Weg des Heils und die bezeugen das. Es hätte nicht mehr lange gedauert, dann wäre es wie bei der Eisenbahn gegangen, dann wären diese beiden Linien doch auseinandergelaufen. Da unterbindet er von vornherein die Sache, damit ja niemand auf das falsche Gleis kommt. So wäre es auch hier einmal zu untersuchen, inwieweit er Satan sagt, inwieweit er recht hat, wenn er sagt, die alle diese Reiche der Welt, die sind mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Die Schrift bestätigt es, dass er der Fürst dieser Welt und der Gott dieser Weltzeit, dieses Äons ist. Er ist der Gott und Fürst dieser Welt und dieser Weltzeit. Deshalb wird auch diese ganze gegenwärtige Weltzeit in der Schrift genannt, der böse Äon oder der üble, der schlechte Äon, die üble Weltzeit. Und doch, je übler eine Zeit ist, umso größer ist der Segen für die, die glauben, durch diese Zeit hindurchgehen und die überwinden. Und wir brauchen uns nicht zu beklagen, indem wir meinen, wir wären in einer besonders schlechten Zeit geboren. Jeder ist nämlich nach Vorkenntnis Gottes zu der Zeit geboren, da die Umstände für ihn am günstigsten sind. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Aber nicht nur diese Erklärung von vornherein, von der natürlichen Seite. Die Rückseite ist die wichtigere. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Der alle unsere Tage in sein Buch schrieb, ehe es Tage gab, der hat jeden vor Grundlegung der Welt zuvor erkannt, zuvor erwählt, zuvor bestimmt, ausgesondert von Mutterleibe an, berufen und nun vollendet er ihn auch. Gott hat dich und mich von den Eltern unter den Umständen zu der Zeit geboren werden lassen, die für dich und mich am besten ist, die dazu dient, dich und mich auf dem Heilsweg weiterzutragen, weiterzuschieben, dass alles uns zum Besten dient und dem Zentrum, dem Mittelpunkt, dem Christus näher bringt. Deshalb wollen wir uns auch nicht beklagen, wenn unsere Zeit so oder so ist. Wenn es auch heute Atombomben gibt, wir dürfen nicht denken, dass die Zeit im 30-jährigen Krieg zum Beispiel besser gewesen sei für unsere Vorfahren. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die Stadt Worms vor dem Krieg, vor dem großen Krieg, damals über 30.000 Einwohner hatte, das war für das Mittelalter eine schöne Stadt. Und nach dem Krieg war sie noch ein elendes Fischerdorf von 500 Menschen. Deutschland vor dem Krieg über 30 Millionen Einwohner. Danach müssten wir heute mindestens 300 Millionen haben. Nach dem Krieg kaum 5. So dezimiert waren wir. Und die Menschen, die 30 Jahre lang damals die Schrecken des großen Krieges überstehen mussten, teilweise in den Wäldern hausten oder sonst wo, jeden Tag fürchten mussten von den ausländischen Horden, den Spaniern und Holländern und Schweden und Polen und alles, was es gab in der Welt, überfallen, ausgeplündert, ausgeraubt, getötet zu werden, gequält zu werden. Diese Menschen hatten 30 Jahre lang ein Dasein, und das wir sie nicht zu beneiden brauchen. Aber das auch nur als Einpflichtung. Alle Reiche der Welt, da ist zunächst einmal davon nach, es war, die sind ihm übergeben, aus gewissen Gründen. Ich kann sie jetzt nur andeuten. Ich will sie noch nicht einmal von der göttlichen und von der satanischen Seite aus andeuten, sondern zunächst nur von unserer menschlichen. Als dort im Paradiese Gott den Menschen unter die besten und schönsten Umstände und Verhältnisse gesetzt hatte, im herrlichsten Teil der Welt, in Eden, das heißt Wonneland, da pflanzte Gott noch extra einen Garten in Eden, und da ließ er noch besondere Bäume wachsen, und in diese herrliche Umgebung setzte er den Menschen. Es war gewissermaßen ein Reservat, das Gott eingerichtet hatte. Draußen, da waren die Tiere des Feldes. Die Schlange, die auch ein Tier des Feldes war, hat in dem Garten nichts zu suchen. In dem Garten war der Mensch, der Herrscher, das war seine Residenz. Von da aus sollte er die Erde, auch die Tiere beherrschen. Er sollte den Garten bebauen und bewahren. Er hat ihn nicht bewahrt. Er hat das Tier des Feldes, das im Garten nicht zu suchen hatte, hereingelassen, und der Satan, die alte Schlange, die listiger war denn alles andere, hat ihn denn auch betrogen. Zweifel sollte Gott gesagt haben, lüge, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen. Gott hat gesagt, ihr dürft essen von allen, nur von dem einen nicht. Satan dreht das Blatt herum. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Dieser furchtbare Betrug. Und dann die Lästerung. Wisst ihr auch, warum er es euch verboten hat? Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie er und wissen, was gut und besser ist. Deshalb hat er es euch verboten. Mit anderen Worten, er will euch stumm halten. Wenn ihr nämlich davon esst, dann werdet ihr klug. Dann wisst ihr, wieso er das alles zustande gebracht hat. Dann werdet ihr sein wie Gott. Und damit ihr nicht so werdet, hat er es euch verboten. Das sagt der Mensch, was? Man stirbt nicht. Dann ist ja die Sache nicht so gefährlich. Und dann? Die Frucht macht klug, die gibt Einsicht. Da wollte der Mensch wissend werden. Er war wissend um das Böse, das kannte er vorher nicht, aber damit hatte er auch den Tod geschluckt. Das ist so eine der Methoden. Und als dann Gott dem Menschen gewissermaßen sagte, so, ich habe dir das alles gegeben, dann hast du mir dein Vertrauen entzogen, denn das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, dass sie mir nicht vertrauen. Da sagt Gott, wenn du zu dem mehr Vertrauen hast, dann will ich dir Gelegenheit geben, die Segnungen dieser Herrschaft einmal ein paar tausend Jahre zu genießen. Wes Willen ihr tut, des Knechtes seid ihr. Da würden wir Sklaven Satans und der Sünde. Gott hat ja das gemacht, was in Frankreich die Regierung macht, wenn das Parlament ihr das Vertrauen entzieht, da dreht die Regierung zurück und sagt, wenn wir nicht mehr das Vertrauen haben, dann lasst euch von denen regieren, die euer Vertrauen besser haben. Das hat uns Gott auch gemacht. Wenn es nun heute in der Welt Krieg gibt, dann sind wir so inkonsequent und sagen, wenn Gott gerecht wäre, dann könnte er das doch nicht mit ansehen, nicht zulassen. Dabei haben wir doch die Regierung, die wir uns selbst gewählt haben. Wir machen jetzt der alten Regierung den Vorwurf für das, was die Regierung anrichtet, die wir uns selbst gewählt haben. Aber auch das nur am Rande. Die Sache mit dem, alle Reiche der Welt sind mein, die stimmt und stimmt nicht. Sie stimmt insoweit, als er nur mit einer Verwaltung betraut ist, sich aber in dieser Verwaltung als Haushalter der Ungerechtigkeit erweist. Der Sohn, der ist Erbe und Herr. Satan ist nur Verwalter auf Zeit. Und Offenbarung 12, er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er wollte nur aus dieser kurzen Zeit, in der er hier noch Verwalter ist, möglichst viel herausschlagen. Und nun sucht er dem Sohn, der das alles ins Dasein gerufen hat, zu informieren, das alles ist mein, das ist mir übergeben und ich gebe es, wenn ich will. Sollst haben, wenn du niederfällst, mich anbetest. Der Sohn aber steht in der Weisheit Gottes, der nahm von Kindesbein an zu, an alter Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen. Da hatte die Weisheit von oben, die sich sagen lässt, und er ließ sich immer von seinem Vater sagen, was da gesprochen werden musste. Da weist ihn ab. Der Sohn weiß, das alles ist mein. Das habe ich ins Dasein gerufen im Auftrag des Vaters. Ohne mich, das Wort ist nicht anders, das geworden ist. Ich lasse mir von diesem Untergebenen doch mein Eigentum nicht schenken. Satan hat dort versucht, mit List den Sohn zu umgarnen, später mit Gewalt ihn wegzubringen. Das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dann wird das Erbe unser sein. Er will auf jede Art, entweder mit List, wenn man ihn anerkennt, dass er der Manager ist und bleibt, ja, dann wird er dem Sohn die Herrschaft übergeben. Dann ist aber auch das Kreuz verhütet. Und dann bleibt die Menschheit immer im Fleisch und kommt nie in die Geistleiblichkeit. Da liegen schon an der ersten Stelle, sowohl dort im Paradies als auch hier bei der Versuchung in der Wüste, bei beiden Versuchungsstunden, da liegen Abgründe von Gottes Weisheit und auch von Schlangenlist. Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist. Ich will mich weiter dabei nicht aufhalten, sondern will dagegen eine andere Stelle lesen. Die erste Stelle also. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Demgegenüber lesen wir nun Johannes 18, Verse 36, 37. Jesus antwortete, den Pilatus nämlich, als er ihn fragte, also bist du dennoch ein König? Er fragt, da antwortet ihm der Herr, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dort, er zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Demgegenüber sagt der Herr, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich würde schon genügen, ich will das fertig lesen. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du ein König oder also bist du dennoch ein König? Jesus antwortet, du sagst es, das heißt, so wie du sagst, so ist es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, auf das ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann kommt ja die bekannte Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Pilatus ist Materialist. Er fragt nach was? Der Herr bezeugt von sich, dass die Wahrheit keine Sache ist. Er sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist eine Person. Wahrheit im Sinne Gottes bedeutet nicht, dass man nur Worte redet, die richtig sind. Wenn er sagt, ich bin der wahre Weinstock, will er nicht sagen, ich bin der Weinstock, der wahre oder richtige Worte redet, sondern ich bin der wesenhafte, wirkliche, bleibende, unvergängliche Weinstock. Wein ist in der Schrift ein Bild der Freude. Ich bin der, der die bleibende Freude bringt, weil ich ein Bleibender bin, ein Wesenhafter, einer, der nicht vergeht, alles andere vergeht. Wahrheit im Sinne der Schrift bedeutet Wesenhaftigkeit, Bleibendes, Unvergängliches. Und da gab es nur einen, der die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist eine Person. Wenn man aus der Wahrheit geboren werden soll und gezeugt werden durch das Wort der Wahrheit, dann kann die Wahrheit nicht irgendeine tote Sache sein, sondern muss etwas Lebendiges sein. Denn nur Lebewesen können zeugen. Die Wahrheit ist eine Person, die sich vorzeugend vermehrt. Wer aus Christus ist, der ist aus der Wahrheit geboren. Oder auch aus dem Wahrhaftigen, aus Gott geboren. Kommen wir noch einmal zurück auf unser Thema. Das Thema lautet also Weltreich und Gottesreich. Ich wollte zunächst nur das Thema damit begründen. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit Mehrzahl. Christus sagt, mein Reich, das ist nur eins, ist nicht von dieser Welt. Es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles ist, und einen Herrn, den Christus, durch den alles ist. Und es gibt auch nur ein Reich, das Reich Gottes, und er lässt seinen Sohn hier unten auf Erden 1000 Jahre herrschen. Das ist in besonderer Weise, in engerem Sinn, das Reich des Christus, das er als Triumph 1000 Jahre auf dieser Erde aufrichten darf, das Reich des Menschensohnes, weil er das gut gemacht hat, was Adam im Paradies schlecht gemacht hat. Da zeigt er einmal, wie es ist oder geworden wäre, wenn Adam nicht gesündigt hätte, dann wäre die ganze Zeit der Menschheit so verlaufen wie das 1000-Jahr-Reich. Das zeigt er dort am Ende einmal. Und nun unsere Stellung. Das war der erste Punkt. Der Unterschied zwischen dem Weltreich oder den Weltreichen, den Reichen dieser Welt und auf der anderen Seite dem Reiche Gottes. Wenn es nun zwei Dinge gibt oder zwei Fälle, dann muss man sich entscheiden. Deshalb hat das Wort Zweifel, der Zustand zwischen zwei Fällen, in denen ein Zweifaches möglich ist, einen positiven und einen negativen Sinn. Durch den Zweifel muss jeder einmal hindurch. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Wer aber aus dem Zweifel nicht herauskommt, das ist ein bedauernswerter Mensch. Der Zweifelnde, der ist wie die Meereswoche, wird hin und her geworfen, kommt nie zur Ruhe. Hier sind nun zwei Fälle. Die Reiche der Welt, auf der anderen Seite das Reich Gottes. Wohin gehören wir? Wie entscheiden wir uns? Da müssen wir zunächst einmal feststellen, wo wir überhaupt hingehören. Ich will da 2, 3, 4 Schriftstellen anführen. Vielleicht lesen wir, weil es wichtig genug ist, zunächst einmal aus dem Epheserbrief, zum 2. Kapitel des Epheserbriefes, wenige Verse. Auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Äon dieses Kosmos. Es gibt keine andere Stelle in der Schrift, in der die Dauer eines Äons so klar und deutlich angezeigt ist als hier. Der jetzige Kosmos, die jetzige Welt, die hat ihre von Gott bestimmte Zeit. Und diese Weltzeit wird genannt der Äon dieses Kosmos, das Zeitalter dieser Welt, der Zeitlauf dieser Welt, dieses Kosmos. In diesem Zeitlauf stehen auch wir, weil wir von Natur aus alle von der Welt sind. Und wer herrscht da drin? Wir wandelten einst nach dem Äon dieses Kosmos, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Der Ausdruck Söhne des Ungehorsams und Kinder des Gehorsams, ist von ganz gewaltiger Wichtigkeit. Ich erinnere nur an Römer 5, da steht, der Ungehorsam des ersten Adam hat uns alle in die Stellung von Sündern gesetzt, von Ungerechten. Der Gehorsam des anderen Adam, des letzten Adam, des Christus, der hat uns alle in die Stellung von Gerechten gesetzt. Denn, lasst mich aus 1. Samuel 15, die Verse 22 und 23 sagen. 22 ist der bekannte Vers, Gehorsam ist besser denn Opfer und aufmerken besser denn das Fett von Widdern. Und dann kommt die Begründung, denn, im 23. Vers, Ungehorsam ist Zauberei, Sünde. Und Eigenwille ist Abgötterei und Götzendienst. Da sehen wir, was Ungehorsam nach sich zieht. Deshalb das erste Gebot, das Verheißung hat, ist, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Denn wenn sie den Stellvertretern Gottes auf Erden, ihren Eltern, denen Gott sie anvertraut hat, nicht gehorsam sind, dann beweisen sie schon den Geist der Rebellion und kommen, ob sie wollen oder nicht, unter irgendeinen Bann. Denn Ungehorsam ist Zaubereisünde, damit kommt man unter einen Bann. Und Eigenwille ist Abgötterei und Götzendienst. Auch die Leute, die meinen, sie seien christliche Charaktere, wenn sie mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, das geht nicht, da habe ich mal energisch Bescheid gesagt und so weiter. Und sie meinen dann, sie haben den schon zurechtgestutzt. Wenn es Eigenwille war, ist das nichts als Abgötterei und Götzendienst. Das haben wir dort getrieben. Und hier steht, von Natur aus, da seien wir eben alle miteinander Kinder des Ungehorsams gewesen. Das heißt, jeder von uns hat auch seine gesucht. Sie suchen alle das Ihre. Jeder von uns wollte seinen Lauf durch diese Welt so vollbringen, dass er auf seine Rechnungen, auf seine Kosten kommt. Und dann setzt er eben seinen Willen durch seinen Kopf auf. Auch euch, die ihr einst nach der Richtung wandeltet. Da sehen wir von Natur aus, standen wir alle unter der Obrigkeit der Finsternis. Ob wir das wollten oder nicht. Ich lese dazu aus Apostelgeschichte 26, den 18. Vers. Da wird uns gesagt, das sind die Verse 17 und 18 zusammen. Da wird dann Paulus gesagt, er soll sich auf seine Füße aufrichten, denn dazu bin ich dir erschienen, schon Vers 16, dass ich dich zu einem Diener und Zeugen zu verordnen, sowohl dessen, was du gesehen hast, als auch, worin ich dir erscheinen werde. Indem ich dich herausnehme aus dem Volk und den Nationen, zu welchen ich dich sende, ihre Augen aufzutun. Und nun kommt der Vers 18, auf dass sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, der Gewalt der Oberherrschaft. Satan hat die Vollzugsgewalt in dieser Welt für eine Zeit anvertraut bekommen, die Exousia, die Vollzugsgewalt. Aber wir sollen aus dieser Obrigkeit oder Gewalt oder Vollzugsgewalt Vollmacht Satans herausgenommen werden. Wir sollen uns von der Obrigkeit der Finsternis und von der Gewalt Satans bekehren zum Licht und zum Gott. Von der Obrigkeit der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Ich lese dazu aus Kolosser 3, aus Kolosser 1, den Vers 13. Danksagend, Vers 12 schon, dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt oder Obrigkeit oder Vollmacht von Sussgewalt der Finsternis, und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Es gibt also Weltreiche und ein Gottesreich. Und wir sind aus den Reichen der Welt herausgenommen. Ich brauche nur an Galater 1, 4 zu erinnern, dass Christus gestorben ist für uns. Warum? Damit er uns herausnehmen aus dem gegenwärtigen bösen Zeitlauf oder bösen Äon. Hier steht, dass wir aus dem herausgenommen sind, und zwar von Gott selbst, und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir konnten uns nicht da herausnehmen und nicht dort hineinversetzen. Da musste eine andere Kraft kommen und musste das tun. Wir konnten nur eins tun. Wir konnten in unseren Herzen und Sehnen herauszukommen aus dieser Herrschaft, so wie sich manche in der Ostzone sehnen, in die Westzone zu kommen. Man kann von Natur aus das alles nicht tun. Die Schrift sagt, dass alle Menschen Lügner sind. Und Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, wieder Wahrheit in dem Sinne, Wesenhaftigkeit, Bleibendes ist nicht in uns. Wir sind vergänglich. Aber wir können uns nach dem Wesenhaften, Bleibenden sehnen. Wir können die Liebe zur Wahrheit annehmen. Nach 2. Thessalonicher 2. Und wer die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, sondern wem es gefällt in dieser Welt des Scheins, der Heuchelei, der Lüge, des Schwindels, dem sendet Gott selbst eine wirksame Kraft des Irrwahns. Jeder sagt kräftige Irrtümer, aber es heißt nach dem Grundtext eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben und gerichtet werden. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Man hat also die Wahrheit oder das Wesenhafte, Bleibende, Ewige, Beständige nicht in sich. Man kann sich aber danach sehnen. Und wenn man sich danach sehnt, dann ist in unserem Herzen oder besser in unserem Geiste aus dem weiblich empfangenden Teil der Mutterboden bereitet, damit Gott seinen Sohn, der die Wahrheit ist, in uns offenbaren kann. Dann kann Gottes Geist als der männlich Zeugende mit unserem Geiste als dem weiblich Empfangenden uns neues Leben vermitteln, indem er eins wird mit uns. Wenn wir dem Herrn anhangen, sind wir ein Geist mit ihm. Diese Vereinung im Geiste, die wird ja auch an der Ehe abgeschattet und abgebildet. Man kann also Sehnsucht nach dem Wesenhaften haben. Dann antwortet Gott. Und wo keine Sehnsucht nach dem Wesenhaften ist, dann heißt, dir geschehe nach deinem Glauben. Das heißt, wenn dir der Trägertruch der Welt gefällt, dann bleib da dran, dann will ich dir so viel Welt geben, bis es dir zum Hals heraushängt. Deshalb sendet er denen, die die Lüge lieben und die nicht die Liebe zur Wahrheit annehmen, denen sendet er eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das hat aber trotz all dieser furchtbaren Gerichtscharakters dennoch im Grundzug die Liebe und das Erbarmen Gottes als das tragende Moment. Darf an etwas erinnern, ich tue es nicht gerne, aber nehmen wir einmal an, das vergangene Hitlerreich, das wäre so geworden, wie man sagte, das tausendjährige Reich, da würde das jetzt noch sich 900 und so viele Jahre noch fortsetzen. Dadurch, dass aber das so mit Gewalt kam, wurden die Menschen schneller satt davon. Und da war es in so vielen Jahren erledigt. Das wird mit dem Reich des Antichristen genauso gehen. Nach 7 Jahren ist die Menschheit denn so müde, dass sie froh sind, wenn er weggenommen wird, und dann schreien sie zu Christus, du allein bist würdig. Da erkennen sie, es hat uns noch keiner so ausgebeutet wie der Antichrist. Da sehen sie, das ist der Schlussstrich unter die Reiche der Welt. Es hat keinen Sinn, vom Geschäft her der Weltbestand geben zu wollen. Das muss die Menschheit dort einsehen. Und das sieht sie erst nach dem letzten Experiment und der großen Endkatastrophe ein, wenn der Antichrist ein Reich aufgerichtet hat, so glanzvoll wie nie auf Erden eins bestand.
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette bitte wenden.
Aber nach 7 Jahren, 3,5 Jahre mit Lift, der Mitte der Jahrwoche bricht er den Bund, setzt sich selbst in den Tempel, den er bis dahin gebaut hat, was die Menschen sagen, das ist ein fremder Mann. Und er kommt und sagt, ja, ich bin der Christus. Und dann setzt er sich selbst in den Tempel und lässt sich als Gott verehren über alles. Und dann 3,5 Jahre herrscht er mit brutaler Gewalt. Wer dann nicht pariert, der wird getötet, und zwar zunächst auf dem Weg des Aushungerns. Ihr wisst, der bekommt keine Brotkarten und nichts mehr. Die können nicht mehr kaufen noch verkaufen, wenn sie das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Weltreiche, Gottesreich, und du und ich, von Natur aus alle in den Reichen der Welt eingebettet. Auch euch, die ihr tot warten, Vergehungssünden, und wandelt nach dem Zeitlauf dieser Welt und nach dem Fürsten der Gewalt, der in der Luft herrscht. Wir taten alle den Willen Satans und der Sünde. Weswillen ihr tut, das Knechte seid ihr. Wir waren alle Sündenknechte. Und selbst wenn man gläubig geworden ist, muss man die üble Erfahrung machen, die ein Paulus dahin bezeugt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das geht allerdings nur auf das Fleisch hin, nicht auf den erneuerten Geist. Aber weil ich an der Stelle da sage, möchte ich etwas hinzufügen. Im Geist sind wir erneuert. Und zwar so, dass niemand uns vor Gott verklagen kann. Wer will wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? Aber dem Fleisch nach, der Leib ist tot, der Sünde wegen. Der Geist ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Und nun merken wir haben in unserem Fleische eine Kraft. Mit der haben wir gar nicht mehr gerechnet, als wir gläubig wurden. Denken wir, jetzt geht geradewegs da im Paraderitt in den Himmel. Sünde, das alles erledigte Sache. Und was gab es dann? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das übe ich aus. Da sagt er, wie kommt denn das, wenn ich das doch gar nicht will? Mein Geist will das nicht. Ich will das nicht. Aber wenn ich es nun doch tue, dann muss in mir eine Kraft vorhanden sein, die das wirkt. So tue nun nicht mehr ich das selbst, sondern die in mir wohnende Sünde. Da ist denn Paulus erst an dieser üblen Erfahrung in Römer 7 und 8, nachdem er in Römer 5 schon bezeugt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wir rühmen uns in Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir stehen in Gnade oder Gunst bei ihm. Nun muss er die Erfahrung machen, meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Das sieht er. Im Geist bin ich erneuert. Ich habe die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber die Erlösung des Leibes habe ich noch nicht. Das sagt er in Römer 8, wir seufzen, erwarten die Sohnschaft der Erlösung des Leibes. Warum denn? Jetzt ist ihm klar, warum wir uns sehnen. Wenn ja diese Hütte einmal ausgezogen wird, 2. Korinther 5, 1 und folgende bis 9. In dieser Hütte seufzen wir. Warum wir das ausgezogen haben? Er sieht, wie es heute bei uns in der Wohnraumwirtschaft auch ist. Die alten Raumwohnungen sind zwangsbewirtschaftet. Nur wer einen Neubau ohne Staatszuschuss aufrichtet, der ist nicht unter der Herrschaft des Wohnungsamtes. Bei dem wird das Haus nicht zwangsbewirtschaftet. Und dann sagt er uns gewissermaßen, ihr habt seinerzeit der Schlange Unterschlupf gewährt in eurer armen Lehmhütte. Und solange ihr die tragt, da müsst ihr diesen Untermieter behalten. Und jedes Mal, wenn ihr nicht wachsam seid, da kommt ihr aus einer Kellerwohnung da unten raus und stellt was an. Das ist der Sinn des Wachet, Wachet, selbst wachet in den Stolten mit Danksagung. Wenn wir Dank sagen, sollen wir noch wachen, weil selbst dann, wenn wir auf den Knien liegen, der Satan kommt und bis in unsere Fantasie hineinsteigt und uns irgendetwas anrichtet und uns blendet und etwas uns vorgaukelt. Aber wenn ihr diese Lehmhütte einmal ablegt und ihr bekommt den Neubau aus den Himmeln, der ist nicht zwangsbewirtschaftet von dieser Welt. Da seid ihr wirklich frei. Deshalb erwarten wir die Sohnschaft. Und das ist eine Seite der Erlösung, von der wird auch in den Reihen der Bewusstgläubigen viel zu wenig geredet. Wir reden immer nur von der Erlösung durch sein Blut, aber von der Erlösung durch den Geist nicht. Oettinger sagt so wunderbar schön und klar, Geistleiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes. Denn durch das Blut, da wurde die Sünde bedeckt, aber der Leib nicht ausgezogen. Und die Erlösung ist erst vollendet, wenn auch dieser Leib der Niedrigkeit verwandelt ist, dass er ähnlich ist seinem Leib der Herrlichkeit, und zwar durch die Kraft, mit der er vermacht, alle Dinge sich zu unterwerfen. Und deshalb erwarten wir unseren Herrn Jesus Christus aus den Himmeln, dass er diesen Leib umwandelt. Und weil denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dürfen wir hier sehen, dass auch der Untermieter uns zum Besten dient. Der sorgt dafür, dass es uns in dem Leib nicht zu wohl wird. Wenn alles eben käme, wie du gewollt es hast, und Gott dir gar nichts nehmen und Gott dir keine Last, wie wäre es dann unseren Stärken, dem Menschenkind bestellt? Du müsstest ja verderben, so liebt ihr dir die Welt. Da würde es uns in unserer Altbauwohnung so gut gefallen, dass keiner ausziehen wollte. Und so seufzen wir uns sagen, wenn ich nur diese Zwangsjacke, dieses Gefängniskleid einmal los hätte. Auch dazu dient der Intermieter. Es ist für uns ein Stück Erkenntnis, dass wir einmal lernen müssen, dass die Welt nicht nur um uns herum ist. Die Welt um uns herum, die kann uns viele Bilder vorgaukeln und Satan benutzt sie, um uns zu blenden. Aber seine schlimmsten Angriffe macht er nicht von außerhalb der Burg, sondern innerhalb, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Umso wunderbarer, größer, herrlicher aber ist der Triumph, den wir im Geiste haben dürfen. Wenn wir im Geiste wandeln, brauchen wir die Lust des Fleisches nicht zu vollbringen. Da gebieten wir dem Untermieter immer wieder, Sünde bleibt da drunten, wo du bist, im Tode nämlich. Und dann dürfen wir ihn im Fleisch verherrlichen, Gott geoffenbart im Fleisch, zuerst im Sohn der Liebe. Aber dann bei dir und mir auch, denn die Sünde muss im Fleisch überwunden werden. Und wenn du und ich einmal herrschen sollen, steht nicht in 1. Korinther 6, Vers 2 und 3, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt, den Kosmos richten werden, dass wir sogar Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens? Das können wir nur, wenn wir tatsächlich hier geübt sind in den Dingen der Gottseligkeit und wenn wir es gelernt haben, hier durch die gewaltige Kraftwirkung des Geistes der Sünde und dem Fleisch zu gebieten und sie dort zu halten, wo sie hingehören. Einfach, ihr seid im Tode, bleibt da drunten. Und deshalb müssen wir wachen. Wie wir nicht wachen, da kommt eben aus dem Untergeschoss, aus der Kellerwohnung, da unten, der Untermieter herauf und stellt was an, dort in dem Gebiet, wo er nichts anzustellen hat. Und dann ist nicht nur das Fleisch befleckt, sondern auch der Geist und wir sollen von allen Befleckungen des Fleisches und des Geistes gereinigt werden. Wenn nun Gott, weil in unserem Herzen die Sehnsucht nach dem Wesenhaften war, nach der Wahrheit, denn Christus, der die Wahrheit ist, in uns geoffenbart hat, was hat denn das für Folgen? Ich darf, damit wir den Zusammenhang besser haben, noch einmal gerade die Punkte sagen. Nicht wahr, der erste Punkt. Es gibt Reiche der Welt, über die ist der Satan der Haushalter der Ungerechtigkeit, der Gott und Fürst dieser Welt. Und es gibt ein Reich Gottes, in dem ist Gott der Herr, und er lässt es verwalten durch seinen Sohn, durch den Christus. Zweitens, wir sind von Natur aus alle in dem Reich der Welt, denn wir sind aus dem Fleisch geboren und gehören zur Welt. Und sind von Natur aus Kinder des Zorns wie die übrigen und sind im Fleisch gewandelt und nach dem Geist des Fürsten dieses Zeitalters, des Fürsten der Gewalt der Luft. Aber dann erwachte in uns die Sehnsucht, wir möchten da heraus. Und dann hat Gott, weil der Mutterboden in unserem Geiste bereitet war, weil wir uns sehnten nach dem Bleibenden und Wesenhaften und Echten und Wahren, weil der Schein uns anegelte, oft in einem Maße, dass wir uns vor uns selbst ekelten, das sagt er, da kann ich meinen Sohn offenbaren. Ich stelle das nur von der menschlichen Seite dar, dass Gott uns vor Grundregeln der Welt zuvor erkannt, zuvor erwählt, zuvor bestimmt hat. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Über diese Dinge will ich jetzt nicht reden, weil es heute Abend nicht zum Thema gehört. Wenn ich von Weltreichen und Gottesreich spreche, kann ich nicht von Erwählung reden oder nicht. Wie weit ist das nun Sache Gottes oder des Menschen, wenn wir gerettet werden? Das muss ich mir heute Abend versagen. Ich stelle es nur von der Seite des Menschen her dar, wenn in unserem Herzen die Liebe zur Wahrheit, die Sehnsucht nach dem Wesenhaften erwacht ist, dann offenbart Gott seinen Sohn in uns, den Christus. Und ohne dass Gott seinen Sohn, den Christus, in uns offenbart, kann denn überhaupt niemand erkennen und verstehen. Niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wenn der Vater ihn offenbart, niemand kann sonst den Sohn erkennen. Genauso wenig kennt jemand den Vater als nur der Sohn und wenn der Sohn ihn offenbart. Wenn er aber nun den Sohn in uns geoffenbart hat und wir sind gläubig geworden und haben den Satan gekündigt, indem wir Zeugnis ablegen, das ist nicht mehr mein Herr, ich habe Jesus zum Herrn meines Lebens gemacht. Jesus Christus ist der Herr. Oder Römer 1,4, Jesus Christus unser Herr. Evangelium ist die frohe Botschaft Gottes über seinen Sohn. Die wird uns verkündigt zum Glaubensgehorsam, damit wir Jesus Christus zum Herrn unseres Lebens machen. Dann lautet unser Bekenntnis entweder Jesus Christus ist der Herr, oder Jesus Christus unser Herr, oder sei auch mein Herr, der mich erlöst hat. Wenn das der Fall ist, dann schwenkt Satan in seiner Haltung uns gegenüber um 180 Grad um. Was meint ihr, solange die Volkspolizisten in Ostberlin oder in der Ostzone ihren Dienst tun, beschnitten ihre Leute in der Umgebung, in ihren Städten und Dörfern, melden sie, sodass da einer verhaftet wird und dort einer, bis ihnen die Sache selbst zum Ekel wird. Solange als sie dort ihren Dienst tun, da sind das wohl angesehene Leute. Da sind sie die Vertreter des Staates, der Arm des Staates, der Arm der Macht. In dem Augenblick, in dem sie über die Sektorengrenze flüchten, gehen nach West-Berlin und bitten um Asyl und um Abtransport auf dem Luftweg in die Westzone. In dem Augenblick sind sie nicht mehr Arm des Staates. Da sind sie nicht mehr die geliebten Kinder da drüben, sondern da sind sie mehr verhasst als wir hier drüben, weil sie von ihnen waren und von ihnen ausgegangen sind. Und so ist es bei den Kindern Gottes. In dem Augenblick, in dem wir, du und ich, aus der Gewalt Satans und seinem Reich darüber gehen und unterstellen uns dem Christus und sagen, sei du jetzt mein Herr, will nicht mehr da sein. Mir gefällt nicht der Schein und die Blendung und die Lüge. Ich will im Wesenhaften wohnen. In dem Augenblick, da sehen wir, wie in Offenbarung 12, der Satan, der das Weib und ihren Erstgeborenen verfolgt und später die übrigen ihres Samens. Und es dann heißt, wehe der Erde und dem Meer, denn Satan ist zu euch nachgekommen und weiß, dass er wenig Zeit hat. Oder Epheser 6 von 10 bis 20, wenn uns da gesagt wird, dass der Satan mit seinen listigen Methoden versucht, uns hereinzulegen, dass unser Kampf nicht mit Fleisch und Blut ist. Da fragen wir uns doch eigentlich, was wollen die denn mit uns, die Fürsten und Gewalten in der Luft? Wir haben denen doch gar nichts getan. Ja, wir stehen auch nicht im Angriff gegen sie. Im Gegenteil, wir waren auf der Flucht, wir sind aus ihrem Bereich geflohen und da setzen sie uns nach. Die hassen uns mehr wie die anderen. Warum sollen denn die übrige Welt hassen? Die steht ja unter ihrem Kommando. Aber wir, die wir aus ihrer Oberherrschaft bewusst herausgetreten sind, und haben uns bewusst der Herrschaft des Christus unterstellt, uns hassen die wie das Feuer. Und das fangen die mit so listigen Methoden an. Da steht ja im Griechischen das Wort Methodeia. Das bedeutet die listigen Anläufe, besser gesagt, die listigen Methoden. Das heißt, die Angriffe Satans haben Methode. Ihr braucht nur die Versuchung in der Wüste zu betrachten. Der Satan überfällt den Herrn doch nicht mit steifen, dummen Redensarten, sondern er knifft jedes Mal dort an, wo vorher irgend Gott oder Christus einen Anhaltspunkt geben. Gott hat gesagt, dort bei der Taufe, dies ist mein geliebter Sohn. Da kommt er und versucht, da zu finden, ob da ein Risslein ist, ob in dem Christus, ob der Christus das hundertprozentig hingenommen hat. Denn er sagt, bist du Gottes Sohn? Dann spricht, dass diese Steine zu Gold werden. Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Der Lügner kommt und sucht erstens Gott zum Lügner zu machen, indem er stillschweigend unterstellt, das sei gar nicht mein Sohn. Aber bei dem Sohn probiert er, ob er das hundertprozentig glaubt. Als der sagt, es steht geschrieben, der Sohn lässt sich nie auf eine Debatte ein. Der hat das mit dem Vater vor Grundlegung der Welt so vereinbart und dann hat er es durch seine Propheten niederschreiben lassen. Und dann weiß er auch, so haben wir es doch vereinbart, der Vater und ich, so habe es schreiben lassen. Niemals ist ein Wort der Weissagung durch den Wind des Menschen hervorgekommen. Heilige Männer Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Der Geist Christi war in den Propheten, lesen wir in 1. Petri 1. Das sagt er, es steht geschrieben. Das heißt, ich richte mich nach dem, was ich mit dem Vater vereinbart habe. So und so ist das geschrieben. Was macht der Satan? Da ändert er schleunigst seine Methode und sagt, es steht geschrieben, da denkt er, von der Seite bekomme ich ihn. Es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, die werden dich auf Händen tragen. Da denkt er, wenn ich ihn mit einem geschriebenen Wort komme, dann kann ich ihn vielleicht hereinlegen. Wirft sich da herab und es steht geschrieben, da antwortet ihm an allen drei Stellen der Sohn, jedes Mal mit einem Wort aus dem fünften Buch Mose. Das fünfte Buch Mose führt den Namen Deuteronomium. Da wird das Gesetz noch einmal, aber nicht mehr als das auf Stein geschriebene, sondern in seinem geistlichen Sinn, wie es im Tausendjahrreich erfüllt wird, beim zweiten Kommen Christi, wird uns noch einmal aufgezeigt. Und da antwortet der Herr jedes Mal aus dem fünften Buch Mose. Und damit Stillschweigend gibt er dem Satan den Wink. Ich weiß, dass das von mir geschrieben steht. Aber das gilt erst für mein zweites Kommen. Im Hebräerbrief steht, wenn Gott den Sohn zum zweiten Mal, zum anderen Mal in den Erdkreis einführt, dann werden ihn alle Engel Gottes anbeten. Das hat der Sohn gewusst. Deshalb hat er sich von dem Satan nicht hineinlegen lassen. Und jedes Mal, wenn der Sohn so etwas sagt, und dann beim zweiten Mal sagt der Sohn, wiederum, steht auch geschrieben. Und dann fängt er bei dem wiederum an und wiederum nimmt ihn der Satan mit. Da fängt er damit an. Es ist so merkwürdig, wenn man die Versuchung verfolgt, wie der Satan mit größter List jedes Mal dort einhakt, wo er denkt, da kann ich ihn jetzt bekommen. Von allen Seiten und Fronten her versucht er ihn überfallartig irgendwie zum Erliegen zu bringen. Ich kann auch über diesen Punkt weiter nichts sagen, es geht uns auf der Linie genauso. Wie er war in der Welt, auch wir. Und deshalb, wenn wir aus dem Herrschgebiet Satans herausgetreten sind, dann müssen wir eben diesen dritten Punkt uns ganz besonders ins Herz schreiben lassen. Welche Folgen hat das? Nämlich, dass von da an wir nicht mehr mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Fürsten und Gewalten, dass eben der Feind versucht, uns auf jede Art und Weise zu Fall zu bringen. Nun, die Masse der Menschen, die folgt ihm aber. Gott hat die Nationen dahin gegeben, weil sie ihm nicht standen. Wenn wir nun die Menschen betrachten, von dem Anfang der Menschheit an im Paradiese, wie es ging, da lesen wir schon im dritten Kapitel den Sündenfall und nochmal drei Kapitel später, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen. Dass selbst er die Rebellion, die Satan hineingetragen hat, die wirkt sich aus. Dort hat er ihnen gesagt, Gott will nur nicht, dass ihr so werdet wie er. Deshalb hat er euch verboten, davon zu essen. Da kommt die Rebellion hoch. Da muss Gott die Menschheit richten. Wenige Kapitel später, die Kapitel 6 bis 9 oder bis 10 mit dem Geschlechtsregister der Menschheit dort, in den Söhnen Noahs, und in Kapitel 11 haben wir schon den Turmbau zu Babel. Aber schon in Kapitel 10, Vers 10, da steht, dass da einer aufgetreten ist, das war ein Nachkomme Hams. Ham heißt Schwarz. Ein Nachkomme des Schwarzen. Das war der Nimrod. Nimrod heißt auf Deutsch der Widersacher oder der Widerwirker. Da sehen wir, was das für ein Bild ist. Das ist einer, der dagegen wirkt. Und der macht dort eine Gründung. Er gründet ein Reich und der Anfang dieses Reiches war Babel. Von Babel aus gehen die Weltreiche und der sie gründet, ist der Widerwirker. Da hat der Widerwirker da drüben sich da unten einen Stellvertreter hingesetzt und zwar aus den Schwarzen, aus den Negern, aus den Hamiten. Und der gründet ein Reich. Und der Anfang ist Babel. Babel heißt Verwirrung. So stiftet der Widersacher Verwirrung, indem er hier unten seinen Revolutions- und Rebellengeist unter die Menschheit trägt. Und wenn ihr heute seht, worum es im letzten Ende in der ganzen Politik geht, dann müsst ihr doch sagen, der Sprung nach der Weltrevolution, nicht wahr? Die Spannung auf den Moment. Und so taucht Babel dreimal auf. Babel und die Nationen. Dort sind sie alle anheimgefallen. Denn sie haben gesagt, obwohl damals die Menschheit wenige Kapitel vorher gerichtet wurde, da haben sie gesagt, wir sollen uns da auf der Erde verbreiten. Viele, die Erde machen sich untertan, gibt es nicht. Wir bauen uns hier einen Turm, hier in dieser Stadt, und das ist unser Zentrum, damit er nicht herunterkomme und uns zerstreue. Hier, das ist der Mittelpunkt der Welt, da versammeln wir uns immer wieder. Wir bleiben zusammen, hier werden alle wichtigen Beschlüsse gefasst. Wir lassen uns nicht zerstreuen. Wir wissen, was es gab, Sprachverwirrung und so weiter. Als Babel zum ersten Mal auf der Erde war, die erste Gründung Babels, da fielen alle Nationen drauf herein von einem Ende bis zum anderen. Und Gott musste eingreifen, damit da ein Mann herauskam, den Abraham. Kapitel 12 fängt mit ihm was Neues an, eine Auswahl. Von da an datiert die Geschichte der Auswahl, eigentlich schon von Noah her. Aber nun weiter, dann kommt Babel zum zweiten Mal. Das ist ja nicht Babel und die Nationen, sondern Babel und Israel. Da wird Israel in die Gefangenschaft Babels geführt, weil Israel fleischlich und widerspenstig war. Da zerschlägt er dieses Volk und führt es hin nach Babel. Aber dort in Babel, da zeigt sich eins. Unter diesem Häuflein Gefangenen, da ist ein Mann, der Daniel. Als alle Weisen Babels versagen, da muss dieses Weltreich, wenn es wissen will, wie es weitergeht und was diese dunklen Träume und Gesichter bedeuten, dann muss es sich in seinem Haupt, dem König von Babel, an diesen Daniel wenden. Da sollen alle Weisen Babels getötet werden. Er muss noch die Weisen Babels erretten, indem Gott ihm es offenbart und er kundtun kann. Ich kann über diese Sache jetzt nicht sprechen, obwohl sie sehr instruktiv für uns alle ist. Aber sie liegt jetzt doch nicht ganz auf der Linie hier unseres Themas und deshalb will ich das lassen. Nur so viel davon. Dort muss die Weltmacht Babels kapitulieren vor einem gefangenen Judenjüngling. Das wird schon ein Stücklein von dem, was heute kommt, aus den Juden vorausgenommen, prophetisch. Aber weil die Nationen, der große Vorhof mit Babel in Berührung kamen, weil Israel mit Babel, mit dem zweiten Babel in Berührung kam, muss mit dem dritten Babel die Gemeinde in Berührung kommen. Wenn ihr Offenbarung 17 und 18 lest, da findet ihr in Offenbarung 17, wie die 10 Könige der Erde ihre Gewalt dem Tier leihen, damit es mit dem Lamm Krieg führt, dem Antichristen. Der wird das Tier genannt und sein Weltreich auch das Tier. Es ist ein Tierreich, weil dort alles tierisch zugeht. Der Herr Jesus hat gesagt, das wird dann sein wie in den Zeiten Noahs. Sie werden freien und sich freien lassen. Das heißt, dort wird jeder seinen Trieben leben. Ich werde nie vergessen, wie vor etwa 20 Jahren Dr. Goebbels einmal auf einer Ansprache beim BDM erklärte, Sie sollten nicht so prüde sein, wenn Sie mit den Jungen zusammenkämen. Sie sollten sich nach der Religion der Japaner richten. Sie hätten die kürzeste Religion der Erde. Die bestünde nur aus einem Doppelsatz. Ehre den Kaiser und lebe deinen Frieden. Das heißt, wenn du deine Pflicht dem Staat gegenüber erfüllst, kannst du in deinem Privatleben machen, was du willst. Kannst du dich in deinem Triebleben ausleben, wie du willst. So wird es sein in der Zeit. Und da kommt Babel mit der Gemeinde in Berührung. Denn dort, wo alle Weltreiche oder alle Könige, die wie Könige, das sind leider so Emporkömmlinge, wie einerlei wie ein Napoleon oder ein Hitler oder Mussolini oder Stalin oder irgend so einer, sie empfangen Macht wie Könige. Eine Stunde, das sind die wie Könige, keine echten Könige. So Emporkömmlinge, Volksherrscher, die leihen alle ihre Macht dem Tier. Damit das Tier mit dem Lamm Krieg führt, um es zu überwinden. Aber das Lamm wird sie überwinden. Denn er, das Lamm, ist der König der Könige und Herr der Herren. Und die mit ihm sind, oder die Menge übersetzt, und seine Kampfgenossen, sind die Heiligen, die Berufenen, die Treuen, die Auserwählten. Da sehen wir, dass das Lamm dort nicht allein Krieg führt, das Haupt, sondern dass die Glieder des Leibes dort schon anfangen, Gericht zu üben. 1. Korinther 6, 2 und 3. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt, den Kosmos richten werden? Dass wir sogar Engel richten werden? Da sehen wir, wie er dort sie zu Schanden werden lässt. Das ist das Wunderbare. Kommt Babel oder die Macht Satans auf dieser Welt, kommt sie in Berührung mit der Welt, mit den Nationen, dann verfällt ihr die Welt. Kommt die Macht Babels mit Israel, mit dem Heiligtum, nicht mehr mit dem Vorhof, mit dem Heiligtum berühren, da muss Babel schon in seinem eigenen Land kapitulieren vor einem jüdischen Jüngling. Und kommt Babel einmal in der Endzeit im antichristlichen Reich, wenn es zum dritten Mal auftritt, mit der Gemeinde in Berührung, dann wird es für immer erledigt.